Endlich mal wieder ein leckerer Feiertag heute. Guter Schluck zur rechten Zeit erhebt ja des Knaben Männlichkeit gerade morgens. Der Tag des irischen Whisky ist heute.
Ja, und das zum Start der Fastenzeit. Und dazu kredenzen wir diese perfekt passenden Themen des Tages.
Beim HSV ist man heute trunken vor Freude.
Beim IPC haben sie offenbar Lack gesoffen.
Alex Ovechkin, der sollte sich vielleicht mal Mut antrinken. Und beim Deutschen Handballbund, da müssen sie sich entscheiden, ob sie ihr Rezept ändern wollen oder auf bewährte Tropfen setzen.
Guten Morgen zu Stand jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst, dem SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Das Viertelfinale im DFB-Pokal ist durch. Drei Spiele gab es gestern Abend und wir haben aus denen drei Erkenntnisse gezogen.
Ja, die erste Erkenntnis ist, dass die Sensation von vor 30 Jahren, wir haben gestern darüber gesprochen, sich nicht wiederholen wird. Denn 1992, da hatte Hannover 96 die großen Clubs reihenweise geärgert, ja unter anderem Dortmund und Werder, aber nicht nur die. Und 2022, da hatte Hannover ja auch ein bisschen geärgert, aber Viertelfinalgegner Leipzig, den haben sie es dann gestern nicht gerade schwer gemacht. Leipzig reichte ein leichter, lockerer, manchmal sogar etwas lässiger Auftritt. Sie hatten die Spielkontrolle eigentlich über 90 Minuten, hatten den Ballbesitz 4-0. Am Ende war es also sehr deutlich und im Prinzip war das Ganze nach 22 Minuten schon entschieden. Nach dem Doppelpack von Nkunku, da war eigentlich alles schon klar. Mit 10 Toren ist der jetzt Stand jetzt Top-Torjäger 2022.
Naja, aber du hast es gerade gesagt, manchmal ein bisschen zu lässig. Der hat sich ja da nochmal den Fauxpas geliefert, dass er da während des Spiels den Ball hochgehalten hat. Also das war ein bisschen übermütig, möchte ich sagen. Denn demütigen muss man dann die Unterlegenen auch nicht. Naja gut, aber Demütigung. Also wenn der HSV etwas kann, dann niemanden demütigen. Aber sie können Elfmeter schießen. Das Viertelfinale gegen den KSC war schon die dritte Runde in Folge, in der der HSV durch ein Shootout weiterkam. Und sie kamen nach einem 0-2 zurück. Das ist eine tolle Moral. Heuer Fernandes hielt 3 Elfer, beziehungsweise einen so ganz knapp noch so am Föstchen und so. Und also der HSV vergab zweimal vom Punkt, einmal in der regulären Spielzeit und dann einmal im Elfmeterschießen.
Aber das wirkte sich am Ende eben nicht so aus. Super Joker Nils Petersen, der kam von Beginn an im letzten Spiel des Abends bei Freiburg zu Gast in Bochum rein. Also er durfte mal wirklich tatsächlich von vorne mitspielen und er traf auch. Dauerte zwar bis in die zweite Hälfte, kam dann auch etwas überraschend vom Spielverlauf her, aber er traf und brachte Freiburg in Führung gegen Bochum. Die erkämpften dann zwar die Verlängerung, aber dann war ein anderer Freiburger, richtiger Joker in diesem Fall da, der wurde zum Matchwinner. Salai, der erzielte Sekunden vor dem befürchteten Elfmeterschießen dann den Siegtreffer für den SC Freiburg.
Ja, und der musste sich dann erstmal eine ordentliche Bierdusche von den Bochum-Fans abholen, aber ich glaube, das hat er dann auch gut vertragen. Wenn sie den Pokal gewinnen wollen, müssen sie sowieso mit sehr, sehr viel Bierdusche rechnen.
Bierdusche dann soll gut für die Haare sein, ich weiß es nicht, aber hat man mir erzählt.
Ja, da hast du dir immer nur alkoholfreies Bier drauf
Vielleicht.
Geschmiert.
Oder ich habe es getrunken und nicht in die Haare gekippt.
Ja, das ist aber auch gut so. Ja. Also, damit ist jedenfalls klar, von 4 Zweitligisten ist nur noch einer übrig, nämlich der HSV wird dann wohl vielleicht ja doch eher ein erstklassiger Pokalsieger am Ende sein, wenn er trotzdem auch aus der zweiten Reihe sozusagen der ersten Liga kommt. Also, so viel dürfte jetzt vielleicht schon feststehen.
Oder es wird der HSV, also gefühlt ein Erstligist, also die fühlen es.
Ja, natürlich, selbstverständlich, ist ja auf dem besten Weg. Ja,
klar, aber wenn ich so viel Bier oder wenn ich das Bier getrunken habe und nicht auf den Kopf gegossen habe, kann das sein, dass daher die Haare auf meinen Zähnen kommen?
Stand jetzt aktuell.
2 Tage vor der Eröffnungsfeier der Paralympics, da herrscht Klarheit. Anders als quasi alle Sportverbände weltweit, sogar die FIFA, schließt das IPC, also das Internationale Paralympische Komitee, die Mannschaften aus Russland und Belarus nicht von den Paralympischen Spielen aus.
Ja, sie dürfen zwar nur unter neutraler Flagge starten, aber das ist eine fatale Fehlentscheidung, findet auch DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. Er zeigt sich nach der Verkündung dieser Entscheidung ja wirklich fassungslos. Bestürzt ist er und er kritisierte diese Entscheidung wie folgt.
Enttäuschend, die Entscheidung ist mutlos und sie trifft viele Menschen, die einfach den Kopf schütteln, dass man hier nicht die Kraft hatte, sich auch international über Regelwerke hinweg auf die Seite der Menschlichkeit zu stellen. Hier wurde mit Regelwerk argumentiert, während ohne Regeln in der Ukraine geschossen und gemordet wird.
Aber wie hat das IPC diese Entscheidung begründet? Können Sie uns das mal etwas näher erklären?
Sie haben sich auf das Regelwerk zurückgezogen und betreiben einen Etikettenschwindel, indem Sie durch Abkleben von Symbolen und Abnehmen von Fahnen und andere Bezeichnungen für die Athleten, wo der Name Russland, Russisch und Belarussisch und Belarus nicht vorkommen, das ist Etikettenschwindel und das streut Sand in die Augen, als ob die Menschen nicht wüssten, dass das das Einfallstor ist, dass die Athletinnen und Athleten hier antreten können, als ob in Ukraine tagtäglich nichts geschehen würde.
Naja, jetzt verkauft das IPC die Entscheidung aber als härteste Strafe, die man verhängen konnte, weil Russland eben nicht als Nation an den Start gehen und keine Medaillen für den Medaillenspiegeln wird sammeln können.
Ich sag das mit ganz platten Worten, das ist killefit und lächerlich, einen Medaillenspiegel heranzuziehen, als scheinbare Strafe dort die Menschen nicht vorkommen zu lassen. Hier hat die mutige Entscheidung gefehlt, Nein zu sagen, und damit müssen wir leben. Das ist die Situation, die uns sehr betroffen macht.
Im russischen Haus wurde ja nach der Verkündung laut gejubelt. Wie ist das zu bewerten?
Das zeigt deren Nichtbetroffenheit mit der Kriegssituation. Das dokumentiert deren Nichtbetroffenheit mit dem, was russische Soldaten in der Ukraine einrichten. Und das ist ein Entlarven ihres Empfindens, sodass man sich nicht darauf zurückziehen kann, sie hätten mit diesen Dingen nichts zu tun. Sie sind als russische Bürger hier mit russischen Symbolen hier angetreten und werden jetzt auch in den Wettkampf eingreifen können.
Was macht denn so eine Entscheidung mit den Spielen, mit in der Wahrnehmung nach außen?
Die Spiele starten mit so schlechten Vorzeichen, dass sie dadurch an Wert verlieren werden, auch in der Akzeptanz der Menschen. Das Kopfschütteln wird weltweit sein. Und in solchen Phasen sich auf Regeln zu beziehen, das ist fern vom Menschen und fern vom Sport.
Sagt Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportbundes, zur Entscheidung des IPC, russische und belarussische Athletinnen und Athleten in Peking starten zu lassen.
Top und Flop.
Top des Tages ist, politische Statements beim Torjubel nicht mehr mit Gelb zu bestrafen. Tschechien macht's vor. Dort ist nämlich das Ausziehen von Trikots beim Torjubel künftig wieder erlaubt, wenn dabei eine Botschaft zur Unterstützung der Ukraine gesendet wird. Der nationale Verband unterrichtete seine Schiris in diesem Fall auf eine gelbe Karte mal großzügig zu verzichten.
Flop des Tages ist, nach 42 Jahren den Titelsponsor zu verlieren. So wie das ATP-Turnier in Stuttgart von 1979 bis 2021 wurde es immer als Mercedes Cup ausgespielt. Doch Mercedes-Benz hat den letztes Jahr ausgelaufenen Sponsoring-Vertrag nicht mehr verlängert. Nun muss sich der Ausrichter einen neuen Namensgeber suchen. Und das, obwohl Andy Murray und Nick Kyrgios Anfang Juni schon mal mindestens zwei prominente Teilnehmer dabei haben wird.
Stand jetzt aktuell.
Wie positionieren sich eigentlich große russische Sportler in der aktuellen Situation? Wie äußern sie sich zum Ukraine-Krieg?
Ja, nehmen wir mal Eishockeystar Alexander Ovechkin von den Washington Capitals. Der hat sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen. Aber als es dann darum ging, auch gezielte Kritik an seinem Heimatland bzw. an Wladimir Putin zu üben, da wurde er recht klar und laut. Ist das verständlich oder ist das feige?
Bitte keinen Krieg mehr, sagte Ovechkin, und wir müssen in Frieden leben, so hat er sich immerhin positioniert. Naja, dass er Putin jetzt nicht direkt attackiert, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass seine Eltern, seine Frau, seine Kinder sich momentan in Russland befinden sollen. Das macht die Situation für ihn natürlich sehr, sehr schwierig, und er selbst meinte auch, dass er wenig ausrichten könne. Aber vielleicht muss er da nicht unbedingt von Putin als mein Präsident sprechen.
Ob er viel ausrichten kann, das weiß ich natürlich auch nicht, aber er könnte sicher mehr bewirken als viele andere, die sich positionieren, denn er hat ja nun mal einen großen Namen und wird daher sicherlich auch Gehör finden. Er hat ja auch eine gewisse Nähe zu Putin. Gemeinsames Bild der beiden ziert ja auch immer noch seinen Instagram-Kanal, also das hätte er vielleicht dann auch mal runternehmen können. Putin ist ja jemand, der sucht gerne die Gesellschaft großer Sportler und Ovechkin ist ja nun mal einer der international bekanntesten Athleten Russlands, also ein Aushängeschild. Da muss er seine Bedeutung gar nicht so runterspielen. Ich finde, es ist schon irgendwo ein peinliches Bild und auch etwas feige, wenn er das Kind nicht beim Namen nennt. Und eins noch, es ist schön, dass er sich Frieden, Zitat, in beiden Ländern wünscht. Stand jetzt ist aber nur in einem der beiden Länder Krieg und schuld daran ist eben nun mal Putin.
Heute in der Sportgeschichte.
Jahrelang hatten sich die Fußballtraditionalisten gegen die Technikinnovation gestemmt, doch am 3. März 2018, da hatten sie ihren Kampf endgültig verloren. Die Regelhüter des IFAB, die nahmen den VAR in die Fußballregeln auf.
Nach einer sehr genauen akademischen Analyse habe man das entschieden, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. 2 Jahre lang habe man in 1000 Spielen den VAR getestet und während der Zeit sei die Genauigkeit der Schiedsrichterentscheidungen auf 99% gestiegen.
Und angesichts solcher Zahlen erfolgte dann auch die Entscheidung für den VAR einstimmig und auch der damalige Bundestrainer Jogi Löw hatte befunden, der Videobeweis, der macht den Fußball gerechter.
Ja, und seitdem ist er aus dem Fußball nicht mehr wegzudenken. Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland fand als erstes großes Turnier mit dem neuen Hilfsmittel statt. Die UEFA zog dann auch mit etwas Verzögerung in ihren Top-Wettbewerben danach.
Und in Deutschland, da gehörte der Videobeweis in der ersten und zweiten Bundesliga ja ohnehin dann sofort relativ schnell zum Inventar. Aber ob er, wie Löw sagt, den Fußball jetzt gerechter macht, also das ist höchst umstritten, weil ja irgendwie auch immer, sagen wir mal, Negativschlagzeilen und hitzige Diskussionen um den VAR aufkommen. Übrigens ist ja aufgefallen, seit der VAR da ist, gewinnt Deutschland nichts mehr.
Ja, du, aber das ändern wir. Jetzt ändern wir das. In diesem Jahr ändern wir das.
Ist das nur Zufall oder?
Ja, ja, okay. Definitiv. Ich glaube nicht, dass das der VAR ist. Das ist dann eher. Nein. Das schieben wir jetzt nicht auf der Technik.
Stand jetzt aktuell.
Die deutschen Handballfrauen, die spielen heute in der EM-Quali gegen die Niederlande, aber die zentrale Frage rund um dieses Spiel ist ja vor allem, wie geht's denn weiter, Stand jetzt mit noch Bundestrainer Henk Gröner?
Ja, dessen Vertrag läuft noch bis Ende April, aber was passiert denn danach? Der DHB würde gerne mit ihm weiterarbeiten, das hat Sportvorstand Axel Gromer zumindest gesagt, aber das sind Worte. In die Tat umgesetzt wurde das bisher nicht, denn es geht unter anderem noch um den Punkt Laufzeit. Aber warum?
Ja, das muss alles gut abgewogen werden, denn 2025, da steht eine Heim-WM auf dem Programm und ja, bei der will man ja als DHB gerne vorne mitmischen und man muss sich jetzt die Frage stellen, ob das wirklich mit Gröner möglich sein wird, denn wenn man vor der WM 2025 überhaupt nochmal den Trainer wechseln will, neuen Impuls setzen wollen würde, damit das Ganze dann auch in die richtigen Bahnen vielleicht kommt, dann wäre das jetzt vielleicht die beste Möglichkeit, vielleicht auch die letzte Chance, um dann die Chancen bei der WM im eigenen Land erstmal aufzubauen und dann am Ende nicht durch einen kurzfristigen Trainerwechsel doch noch zu gefährden.
Na gut, das macht Sinn. Was spricht denn Stand jetzt für Gröner? Welche Argumente hat er denn auf seiner Seite?
Also im Prinzip erstmal die Leistung der letzten WM, auch wenn die jetzt sehr früh zu früh geendet war aus deutscher Sicht. Also es hat wieder nicht fürs Halbfinale gereicht. Man konnte trotzdem sehen, dass sich das Team insgesamt handballerisch weiterentwickelt hat. Aber Gröner hat eben das Problem, dass sich das in den Ergebnissen nicht so richtig niederschlägt. Denn wie beim letzten Turnier, bei allen 4 Turnieren unter Gröner gab es eben nicht den Halbfinaleinzug. Der wurde immer verpasst und Olympia in Tokio wurde ja auch verpasst. Von daher, das wird sicherlich zu den Gründen zählen, warum immer noch keine Nägel mit Köpfen gemacht wurden in dieser Personalentscheidung.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, Handball also heute Abend, das Spiel der deutschen Handballfrauen gegen die Niederlande in der EM-Quali. Bei einem Sieg winkt übrigens die Führung in der Quali-Gruppe für den DHB. Los geht's in Krefeld um 18:30 Uhr.
Angeführt von Denise Herrmann geht es für die deutschen Biathletinnen in den Weltcup in Kontiolahti. Los geht's mit der Frauenstaffel. Neben Herrmann werden Vanessa Hinz, Vanessa Vogt und Franziska Preuß mitlaufen. Also die Peking-Bronze-Staffel ist komplett am Start. Los geht's um 14.30 Uhr.
Und natürlich hält euch das Sportradio Deutschland über alles auf dem Laufenden. Ihr hört auch Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum dort. Und ihr könnt es alles empfangen im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und wir sind morgen früh wieder für euch da. Wie gewohnt um 7.07 Uhr oder ab 7.07 Uhr mit dem Podcatcher eurer Wahl oder ihr klickt meinsportpodcast.de.
Und da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss.
Von Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.